Radio 1. Fantastische Tierwelten.
Im September und Oktober, da passiert es langsam, dass man die Spinnen nicht mehr draußen trifft. Man trifft die Spinnen plötzlich drinnen. Das macht ja auch total Sinn, ja, oder wenigstens früher, als es zu der Zeit noch kalt war. Da gehen die Spinnen natürlich rein ins Haus. Jetzt möchte ich gerne von Paul Wernicke, den ich sehr herzlich am Telefon begrüße. Hallo?
Hallo.
Wissen, welche kann ich denn drinnen treffen? Oder wir machen es vielleicht andersrum. Ich sag dir mal, wen ich getroffen habe und du sagst mir vielleicht, was es für eine Spinne war. Es gibt bei mir im Schlafzimmer eine, die ist schwarz in der Mitte und ihre Beine sind auch schwarz und lang und dünn. Die ist so groß wie ein Handteller, aber ich habe auch sehr kleine Hände. So groß kann die werden. Und wenn ich die sehe an der Wand, dann sage ich, alles klar, das Schlafzimmer ist dein, ich schlafe auf der Couch, kein Problem, weil da will ich einfach nicht in der Nähe sein. Wer könnte das sein, den ich da getroffen habe?
Hat die so eine leichte Behaarung an den Beinen?
Und die ist tiefschwarz.
Hat die einen dicken Körper oder einen ganz kleinen, schlanken, schmalen?
Dick. Die ist in der Mitte dick.
Dicken. Ja, die ist dick. Und der Körper bei den Spinnen, der besteht ja aus zwei Segmenten, ne? Diesem Kopfteil, an dem diese vielen, vielen Augen sitzen. Bei den meisten sind es 8 Augen, Tatsache.
Ja.
Und dann sitzen am Hinterleib jeweils 4 Beine links, 4 Beine rechts. Das macht sie sozusagen zu einer eigenen Gruppe, nämlich den, die nicht zu den Insekten gehören. Ne? Aber die Milben gehören dazu, die Zecken gehören dazu. Und das sind ja alles so Tiere, die bei uns so ein bisschen was auslösen. Wie geht's dir denn, wenn du die Spinne siehst,
Carla? Naja, da geht's mir so, dass ich sage, hier, Freundchen, du hast das Schlafzimmer und ich gehe auf die Couch, kein Problem. Da diskutiere ich nicht, da kreische ich nicht, da gehe ich einfach raus.
Und du siehst die wahrscheinlich abends eher, oder?
Abends sehe ich die. Tagsüber sieht man die gar nicht.
Ja, genau. Und ich habe mich mal so ein bisschen beschäftigt mit den Spinnen bei uns. Ich sehe die bei uns jetzt gerade selten. Ich sehe bei uns eher diese sogenannte Zitterspinne. Die erinnert so ein bisschen an den Weberknecht, hat aber einen zweigeteilten Körper, also einen Kopfteil und einen Hinterteil. Und die reagiert, kennst du die? Die haben so ganz lange, dünne Beine und
natürlich,
die machen dreidimensionale Gespinste, die wenig klebrig sind, aber die sind so durcheinander in den Ecken und auch riesig groß teilweise.
Ja.
Kennt man, oder?
Ja, ja. Haus. Können wir noch kurz klären, wen ich da getroffen habe in meinem Schlafzimmer?
Ich wehre mich dem vorsichtig.
Okay.
Weil die ist relativ einfach zu bestimmen, die Zitterspinne. Die heißt deswegen so, weil wenn sie anfängt zu zittern, wehrt sie sich von ihren Feinden, von denen sie gefressen wird. Und diese Zitter, also die bewegt sich quasi ganz schnell und dadurch wird sie unsichtbar für ihre Fressfeinde. Das sind wiederum andere Insekten. Ich weiß nicht mehr, müsste ich nochmal nachlesen, wer das genau ist.
Feigling.
Und die Zitterspinne frisst wahrscheinlich die Spinne, mit der du es zu tun hast. Und ich vermute, es ist keine von diesen Wolfsspinnenarten. Zu denen gehören unter anderem auch die Taranteln, diese riesengroßen Spinnen.
Mhm.
Aber in Deutschland haben wir 75 Arten, die sind etwas kleiner. Sondern ich vermute, du hast es mit der großen Winkelspinne oder Hauswinkelspinne zu tun.
Mhm.
Und die wiederum mit der Zitterspinne konkurriert. Was du natürlich bei allen Spinnen hast, ist, die fressen dir alle anderen Insekten weg, die du im Haus hast. Und trotzdem will man sie manchmal nicht im Haus haben, dann trägt man sie vorsichtig raus. Aber so, ich kenne es aus meiner Kindheit, Schuh nehmen und raufklatschen, das ist heutzutage nicht mehr, das kann man nicht mehr bringen. Ja, in Zeiten des Artensterbens sind Spinnen genauso wertvolle Tiere wie alle anderen Insekten oder Tiere, vor denen wir so ein bisschen Respekt haben, sage ich mal.
Ja.
Vermute. Guck mal, ich würde dich aber bitten, nochmal genauer nachzugucken, weil die einzelnen Arten zu bestimmen, ist nicht so ohne.
Ja.
Was aber der Hammer ist, wenn du es dann doch mit einer von diesen Wolfsspinnenarten zu tun hast, hast du es mit einer Spinne zu tun, von der alle Eltern noch was lernen können. Bist du jetzt neugierig genug?
Ja, unbedingt. Ich habe mehrere Kinder. Ich möchte wissen, was sie mir beibringen kann.
Auch diese Wolfsspinnen sind bekannt für ihre speziell ausgeprägte Brutpflege. Das heißt, die tragen einen Kokon, das sieht man auch manchmal im Haus, die tragen so einen Kokon oder draußen im Wald sieht man das auch, sind also Jagdspinnen, so, die so sehr schnell laufen, kein richtiges Fangnetz bauen, sondern eher so ein Tagesruhenetz, in das sie sich zurückziehen, aber kein Kokon, in dem sie ihre Eier hinterlassen, sondern die tragen sie hinten auf ihrem Rücken.
Mhm.
Wenn die Jungen da drin geschlüpft sind, in diesem Kokon, den das Weibchen auf ihrem Rücken trägt, beißt sie den auf, die Spinnen schlüpfen aus diesem Kokon raus und dann wandern diese 50, 60, 70, 80 kleinen Mini-Mini-Spinnen wieder auf diese Spinne hinten rauf.
Ach.
Wenn du ihr diesen Kokon wegnimmst, sucht sie stundenlang nach diesem Kokon und nimmt dann sogar Attrappen an oder so, weil sie sich so einsam fühlt als verloren, als sozusagen einsame Mutter, die ihre ganzen Kinder verloren hat. Und die würde sie auch vehement verteidigen und versuchen zu beißen, was aber unsere Wolfsspinnen bei unseren Wolfsspinnen kein Problem ist, weil die Mandibeln zu schwach sind. Die kommen nicht durch unsere Haut durch, die schaffen das nicht.
Also ich kann dann also von der lernen, wie man traurig und verzweifelt ist, oder was?
Nee, du kannst von der lernen, wie gut die auf ihre Kinder aufpassen, weil das machen wenige Insekten.
Ach so.
Also die sogenannte Brutpflege ist eher bekannt unter Säugetieren, unter Vögeln.
Ja.
Bei Reptilien, Amphibien, Insekten werden eher.
Stimmt, die schmeißen hin und gehen weg, ja.
Genau, und gehen weg, ja. Und das ist wirklich ziemlich einzigartig bei Insekten oder kleinen Tieren, dass die so sich so intensiv um ihre Brutpflege, um ihre Brut kümmern.
Sag mir mal, Paul, die gute alte die Nosferatu-Spinne, die war doch letztes oder vorletztes Jahr überall in den Schlagzeilen. Also, oh, um Gottes Willen, Vampirspinne.
Ja, also man kann,
was ist aus ihr geworden?
Wahnsinn, was das immer für Hyped sind. Ich glaube, das ist ein bisschen ein negativer Beigeschmack von Social Media.
Ja.
Gibt wahrscheinlich auch viele positive. Ich weiß nicht so ganz genau, aber das ist eins der negativen Sachen. Weil ich habe nochmal ganz genau nachgelesen. Ich habe nirgendwo gefunden, dass Spinnen sozusagen, du kannst sie immer vergleichen mit Wespen oder Bienenstichen. Es gibt keine Spinne in Deutschland, die eine heftigere Reaktion als eine Vespa auslöst.
Ja.
Und auch nicht die Nosferatu-Spinne. Die ist einfach nur selten gewesen bei uns und wunderschön. Pass auf, man nehme einen Totenkopf, zeichne den auf den Rückenpanzer. Dazu nehme mal einen Schmetterling. Unter diesem Totenkopf sitzt ein Schmetterling. Mhm. Dann auf den hinteren, das ist am Kopfteil, am hinteren Leib sind drei übereinander stehende Punkte, gebänderte Beine mit am Ende einem hellen Auge. Dann hast du die Nosferatu-Spinne. Dann hast du es mit einer sehr seltenen Art zu tun, die bei uns sich jetzt immer mehr ausbreitet durch, vermutet man, Klimawandel ist eine Vermutung, aber es gibt noch andere, ich weiß nicht genau, man kann nicht so hundertprozentig sagen, woran es liegt, aber gefährlich ist die allemal nicht, obwohl es wehtut, wenn die dich beißt, aber die beißen auch nur, wenn du sie richtig böse ärgerst.
Und was ist mit der Dornfingerspinne?
Ja, die wird ja auch immer so gehypt als die tödlichste, die Todesspinne. So heißt die auch. Ja. Habe ich Tatsache gefunden in irgendwelchen sozialen Medien. Die Todesspinne kommt und breitet sich aus. Das ist Tatsache, Spinne des Jahres 23.
Mhm.
Also unsere Spinne des Jahres. Und die hat, ich finde die ja mega, mega Hammer, weil die bei uns zum Beispiel vorkommt auf dem Platz. Also du brauchst Offenlandschaften. Wir haben ja schon über die Wespenspinne gesprochen vor 4 Wochen. Die braucht ähnliches Habitat, also offene Wiesen.
Ja.
Und jetzt gibt es Hinweise, wie du nicht gebissen werden kannst von der Dornfingerspinne. Geht nicht in die Wiesen.
Alles klar.
Die mir auch, naja, bleibt alle auf den Wegen. Ich weiß nicht, ob ich es so gut finde als Wildnislehrer, ehrlich gesagt, wenn man nicht abseits der Wege unterwegs ist. Aber Dornfingerspinne, die wiederum auch eine von diesen wenigen Tieren ist, die als Kleintier ihre Brut pflegt. Das heißt, sie hat ein Gespinst. Da drin sind ihre Eier und auch ihre kleinen Spinnen, die als Spinnen dann überwintern. Das ist auch das Abgefahrene bei den Spinnen, weil
Paul,
die Art macht es anders.
Sehr viel Information. Das müssen wir erstmal alles verarbeiten. Aber
ganz kurz, die beißt auch nicht schlimmer als eine Wespe. Man soll sie bloß nicht ärgern. Das können wir vielleicht noch so stehen lassen.
Nicht ärgern. Halten wir so fest. Ich bedanke mich für diese umfassenden, vielen Informationen über die Spinnen, die es bei uns so gibt, und weise an der Stelle darauf hin, in der Wildnisschule Hoher Fleming gibt es tolle Vögel, keine Spinnen, kommet zuhauf. Herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Also, ciao, ciao.